Franz Werfel, Ballade von Wahn und Tod. Im großen Raum des Tags, die Stadt ging hohl, Novembermeer, und schallte schwer, wie Sinai schallt, vom Turm geballt die Wolke fiel, erstickten Schlags mein Ohr die Stunde traf, als ich gebeugt saß über mich zu sehr, und ich entfiel mir, rollte hin und schwankte da auf einem Schlaf. Wie deut ich diesen Schlaf, wie noch kein Schlaf mich je trat an, da ich verrann in Dunkelheit, als mich eine Zeit in mein Herz traf. Und als ich kam empor, im Traum auftauchend Atemgang begann, trat ich in mein vergangenes Haus, in schwarzen Flur durchs winterliche Tor. Nun höret, Freunde, es, als ich im schwarzen Tage stand, schlug mich eine leichte Hand. Ich stand gebannt an kalter Wand. O schwarzes, schreckliches Gedenken, da ich ihn nicht fand, den Leichten, der mich so ging an und mich im schwarzen Tag des Tors geschlagen, leicht mit seiner leichten Hand. Es fügte sich kein Schein, und selbst das kleine, schnelle Licht, das sich in falsche Rosen flicht und unterm Bild verschwimmt und schwillt, das kleine Licht ging ein. Es trat kein schwarzer Engel vor, kein Schatten trat, kein Atem trat aus dem kalten Stein. Doch hinter mir in meinem Traum, aufschluchzend kaum, versank das Tor. Und auch kein Wort erscholl, doch ganz mit meiner Stimme rief ein Wort in meinem Orkus tief. Und wie am Eichenort ein Blatt war ich verdorrt. Weh, trocken, leicht und toll fiel ich an mir herab und fuhr in Herbst und großem Stoß. Mich nahm ein Wort und Wind mit fort. Das Wort, das durch mich stieß, das Wort mit dreien Silben hieß, das Wort hieß rettungslos. O letzte Angst und Schmerz, o Traum vom Flur, o Traum vom Haus, aus dem die Frau mich führte aus, o Bett im Dunkel aufgestellt, auf dem sie mich entließ zur Welt, ich stand in schwarzem Erz und hielt mein Herz und konnte nicht schreien und sang ein »Rette mich« in mich ein. Der Raum von Stein baute mich ein. Ich hörte schallen den Fluss und fallen den Fluss allein. Und da es war also, tat sich mir kund mein letztes Los, und ich stieg auf aus allem Schoß. Im schwarzen Traum vom Flur zerriss und klang die Schnur, und ich erkannte so, warum da leicht und fein die Hand mich schlug, die schwach an meine Stirne fuhr und meinen Gang geheim bezwang, dass ich nicht wankte mehr und kaum mich selber trug. Und als ich ihn erkannt, den Augenblick, der mich trat an, da war ich selbst der andere Mann, und der mir hart gebot, ich selber war mein Tod. und nahm mir alles unverwandt und wand es fort aus meiner Hand und hielt's gepackt. Genuss und Liebe, Macht und Ruhm und jammernd die Dichtkunst zuletzt und stand entsetzt und ausgefetzt und ohne Wahn und aufgetan und völlig nackt. O Tod, o Tod, ich sah zum ersten Mal mich wahrhaft sein, mich ohne Willen, Wunsch und Schein, wie Trinker nächtlich spät sich gegenübersteht. Er lacht und bleibt sich fern und nah. Ich stand erstarrt in erster Gegenwart, allein zu zwein. Ach, was wir sagen, lügt schon, weil es spricht. Ich fand mich ohne Wahn mich sein und starb in mein Erwachen ein. Im großen Raum des Tags hob ich mein Haupt auf aus dem Traum und sah auf meinen Fensterbaum. Die Stadt ging hohl, Novembermeer, und schallte schwer, der Himmel glühte noch kaum. Ich aber ging hinab mit großem Haupt und Hut und ging durch Straßen, rötliches Gebirg und Pass, mein Haupt vom Traum umlaubt noch, ging mit dumpfem Blut. Ich ging wie Tote gehen, ein abgeschiedener Geist, verwaist und ungesehen. Ich schwebte fern und kühl durch Heimkehr und Gewühl, sah Kinder rennen und sah Bettler stehen. Ein Buckliger hielt sich den Bauch, und eine Greisin schwang den Stock und schrie. Leicht eine Dame lächelte, ein Mädchen küsste sich die Hand, und ich verstand, was sie verband, und schritt durch ihre Alchemie.
Es mag Ihnen auf den ersten Blick vielleicht etwas sonderbar erscheinen, mitten im Hochsommer eine Ballade angeboten zu bekommen, die uns in das Ambiente eines grauen Novembers entrückt. Und dann auch noch mit so düsteren Zumutungen wie Wahn und Tod spielt. Doch ohne Ihre Urlaubslaune allzu sehr trüben zu wollen, beherrschen nicht gerade diese Themen aktuell die allgemeine Weltlage? Leider. Und dann neigt sich auch noch die Spielzeit ihrem Ende. Die Theaterferien stehen vor der Tür. Da wollten wir uns die letzte Chance vor der Sommerpause nicht entgehen lassen, um in der 42. Folge von Danna tanzt mal etwas weiter über den bisherigen Tellerrand hinauszuschauen und uns zum Abschluss dieser Saison auf das noch weitgehend unbekannte Terrain der literarischen Moderne vorzuwagen. Mit Franz Werfel haben wir nämlich zum ersten Mal einen Vertreter des lyrischen Expressionismus zu Gast. Und da das auch für mich Neuland ist, habe ich mir die bewährte Unterstützung unserer Sparte X Mediendramaturgin Agnes Sedlak gesichert. Herzlich willkommen, Agnes.
Hallo, danke, dass ich wieder da sein darf.
Wie schon bei den Rilke-Gedichten, von denen wir ja eines, nämlich die Alkestis, in Folge 31 gemeinsam vorgestellt haben, hast du bei mir auch das Interesse für diese Werfel-Ballade initiiert. Wie bist du auf diese Ballade gestoßen?
Wie das meistens bei mir passiert, durch Zufall würde ich sagen, weil ich gerne irgendwie neue Sachen entdecke. Und ich habe ein bisschen recherchiert und dachte dann aber irgendwann, okay, Ballade ist eine klassische Form. Wer hat denn so richtig unklassische Lyrik eigentlich gemacht auf einer formellen Ebene? Und habe mich dann eben daran erinnert, wie ich mich früher mal mit Expressionismus beschäftigt hatte und wie subjektiv und wie frei in der Form die Lyrik dieser Zeit dann häufig auch war. Und ich habe mich dann einfach dafür interessiert, ob es aus dieser Epoche überhaupt Balladen gibt und bin dann wieder auf Franz Werfel gestoßen.
Wir können ja kurz mal die Person Franz Werfel ein bisschen näher beleuchten. Geboren ist er 1890 in Prag als Sohn eines wohlhabenden Handschuhfabrikanten. Übrigens 7 Jahre später geboren als Kafka. Die beiden waren auch befreundet. Gestorben ist er dann 1945 schon in Beverly Hills im amerikanischen Exil an einem Herzinfarkt. Er war Lyriker, Schriftsteller und Dramatiker, was ich gar nicht wusste. Er hat 13 Stücke geschrieben, die sind aber inzwischen alle vergessen und werden auch nicht mehr gespielt, soweit ich weiß. Hast du jemals eins gesehen?
Ich habe tatsächlich nur historische Aufzeichnungen von Aufführungen gesehen von Werfel.
Immerhin.
Aber tatsächlich jetzt so in den letzten Jahren ist er mir nicht wirklich aufgefallen auf den Spielplänen.
Er wird nicht mehr gespielt, aber er wird noch gelesen. Er war als Schriftsteller sehr bekannt und sehr erfolgreich. Er hat Romane, Erzählungen, Novellen etc. geschrieben. Die bekanntesten sind die 40 Tage des Musa Dagh und das Lied von Bernadette. Ein Spätwerk, das ihm, glaube ich, einen Bestseller auch eingebracht hat. Er hat als Lyriker allerdings begonnen. Bei Wikipedia steht der schöne Satz, er ist der Wortführer des lyrischen Expressionismus. Als ich damals von dir diese Ballade bekommen habe, habe ich beim ersten Lesen erstmal nur Bahnhof verstanden. Aber irgendwas hat mich gereizt und deswegen habe ich es nicht gleich in den Papierkorb geworfen, sondern nochmal gelesen.
Mir ging es zunächst sehr ähnlich wie dir. Ich habe die Ballade gelesen und ich habe nicht wirklich verstanden, was der Text von mir möchte. Fand es aber sehr interessant, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass der Text unbedingt etwas von mir möchte. Der Text möchte vielleicht nicht unbedingt verstanden werden, aber ich habe so eine sehr, also einen sehr großen Willen gespürt, von diesem Autor etwas auszudrücken. Eine Subjektivität, eine Innerlichkeit nach außen zu tragen, so wie sie von dieser Person selbst empfunden wird. Und das ist gar nicht so sehr auf einen Rezipienten zugeschnitten, glaube ich, sondern es geht mehr um diesen Willen, eine Innerlichkeit auszudrücken. Und das fand ich dann irgendwie faszinierend. Und habe dann auch noch ein paar Mal drüber gelesen und dann irgendwann auch so ein bisschen mir meine eigene Logik bauen können.
Die Ballade von Wahn und Tod, die steht in Der Gerichtstag in 5 Büchern. Das sind tatsächlich 5 Bücher. Die sind erschienen 1919. Im ersten Buch, das den Titel trägt, Die Geburt der Schatten, ist unsere Ballade gleich die allererste. Die hat er, heißt es, schon geschrieben 1915, 16 in diesem Dreh. Und das ist interessanterweise genau die Zeit, wo er auch im Ersten Weltkrieg gedient hat. Er war an der ostgalizischen Front eingesetzt und hat sich dann aber 1917 in das K&K Kriegspressequartier in Wien versetzen lassen. Meinst du, diese Ballade hat mit irgendeinem Fronterlebnis zu tun? Ist das eine Kriegsballade oder gar eine Antikriegsballade?
Ich habe auch sehr viel drüber nachgedacht. Werfel selbst war, soweit ich das einschätzen kann, nicht so wirklich ein Kriegsfreund. Er hat auch irgendwie einen sehr langen Werdegang hinter sich, bis er dann in dieses Pressequartier gekommen ist und hat versucht, sich ausmustern zu lassen, musste dann immer wieder medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen, weil sie dachten, er faked das Ganze und wollte auf jeden Fall nicht an der Front, nicht im Krieg aktiv dienen. Was ich allein aus der Ballade ohne Hintergrundinformation rausziehen kann, lässt mich aber tatsächlich erstmal nicht an Krieg denken.
Es ist ja, er beschreibt da ja einen Traum. Ja, es ist ein Novembertag, ein Tagtraum, wenn man so will. Oder na, er schläft schon richtig ein oder es ist so ein Halbschlaf. Und dieser Traum ist aber, entwickelt sich fast zu einem Albtraum, oder? Er geht da zurück in seine Kindheit, so habe ich das jetzt interpretiert, zu einem schwarzen Tor. Diese Farbe Schwarz kommt da ja sehr oft vor. Es gibt da einen schwarzen Flur, schwarze Tage, ein schwarzer Engel. Der ganze Traum ist quasi schwarz und er begegnet da letztendlich seinem Tod, sagt er. Das ist jetzt das, was ich aus dieser Ballade rausziehe. Ist das auch dein Eindruck gewesen oder hast du die Ballade ganz anders verstanden?
Ich bin, glaube ich, nicht so wirklich weit weg. Ich habe das aber natürlich, weil wir dann irgendwie in einem Traum sind und das natürlich sehr symbolisch alles gelesen werden kann, war ich irgendwie im Kopf, da geht bei mir gleich irgendwie so die Verbindung zu Freud auf und über ich, unter ich. Und ich habe den Traum dann so ein bisschen gedeutet als Unterbewusstsein auch. Und diesen Albtraum, der durchlebt wird, sich selbst im eigenen Tod erkennen oder feststellen, ich bin mein Tod, hat für mich irgendwas von einem Erkenntnisgewinn, der vielleicht auch so ein bisschen mit einem Verlust der Naivität in Anbetracht bestimmter Dinge, vielleicht auch des Krieges, einhergehen kann.
Meinst du, er hat diesen Traum wirklich gehabt oder ist das quasi jetzt eine Erfindung des Dichters?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, aber woher weiß man das? Tut man ja nicht. Aber die Motive, die er in dem Traum beschreibt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er diese Motive in eigenen Träumen, also dass er denen selbst begegnet ist, weil ich habe das Gefühl, man kennt das so ein bisschen, die Bilder, die er beschreibt. Aber es ist natürlich dadurch, dass er eine Form dafür gefunden hat, wahrscheinlich nicht detailgetreu einem einzelnen Traum entnommen. Ja.
Wir können ja mal so ein bisschen überhaupt mal so reinschauen in diese Ballade. Es fängt da gleich in der ersten Strophe sehr metaphorisch an. Im großen Raum des Tags, da wird gleich mal eine Zeitangabe und eine Ortsangabe vermischt. Die Stadt ging hohl. Das ist ein Bild, das man eigentlich nicht beschreiben kann, weil eine Stadt kann nicht hohl gehen, aber man hat trotzdem eine Vorstellung davon,
Ja, man hat so ein
was das sein
Gefühl,
könnte,
ja.
ne? Es evoziert ein Gefühl. Dann Novembermeer, auch hier wieder eine Orts- und eine Zeitangabe. Schallte schwer wie Sinai schallt. Was hast du dazu assoziiert?
Also ich fand das tatsächlich erstmal witzig, weil also Werfel war Jude. Hat aber sehr mit dem Christentum liebäugelt, aus dem Grund, weil er die Ästhetik des Christentums irgendwie so toll fand, so opulent wie in einer Oper fast. Und das hat ihm irgendwie gefallen. Also er mochte das Christentum aus ästhetischen Gründen und fand das irgendwie sinnlicher. Und deswegen dachte ich natürlich so Berg Sinai, die 10 Gebote, die Moses da bekommt, der Offenbarung Gottes, also der Turm, der schallt wie Sinai, also eine Offenbarung wird quasi angekündigt. So habe ich das dann irgendwie gelesen in der christlichen Metaphorik
So eine
natürlich.
alttestamentarische Vorstellung hat man dann schon, ne?
Genau,
Oder irgendwie
ja.
auch die Trompeten von Jericho von mir aus oder sowas. So geht es also gerade weiter. Dann gebeugt saß über mich zu sehr. Das ist ja anatomisch eigentlich auch eine Unmöglichkeit, dass man sich über sich selbst beugt. Was ist dir denn eingefallen bei Strophe 4? Das kleine schnelle Licht, das sich in falsche Rosen flicht. Da bin ich bis heute immer noch ein bisschen
Ja,
fantasielos.
ich habe sehr, sehr, sehr lange über diese falschen Rosen nachgedacht und irgendwann dachte ich, ich google einfach mal falsche Rosen. Und
Was für mich dumm sein muss.
Ich mach das immer so.
Was dabei aber rausgekommen ist, also ich habe dann ganz viele Bilderergebnisse bekommen von konservierten Rosen in so Glasbehältnissen. Was irgendwie schon sehr konkret ist, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt. Das hat aber lustigerweise bei mir wieder, also das Licht der Falsch, das sich in falschen Rosen flicht, in Kombination mit meiner Google-Search-Ergebnissen zu diesen konservierten Rosen, hat das dann wieder irgendwie so ein neues Bild aufgemacht. Aber das kommt natürlich nicht alleine aus dem Dicht, sondern in Kombination mit diesen Rosen in Glas. Glocken.
Ich hatte die Assoziation von diesen Plastikblumen, die man so auf dem Volksfest immer an diesem Schießstand dann abschießen kann.
Ja.
Allerdings hatte ich keine Verbindung zu dem Licht, das da irgendwie da drin rumfleucht. Neulich hatte ich dann irgendwelche Glühwürmchen dann noch irgendwie, aber so wirklich zusammen bringe ich es nicht. Aber das ist ja auch gar nicht nötig und vielleicht auch vom Autor gar nicht gewünscht? Will er gar nicht so konkret verstanden werden?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich nicht der Fokus. Es geht mehr um einen adäquaten Ausdruck des eigenen Gefühls oder des eigenen Empfindens, der eigenen Wahrnehmung. Und wenn das in der subjektiven Wahrnehmung von Werfel adäquat Ausdruck gefunden hat, ist das vielleicht viel mehr wert, als wenn man sich zu sehr auf das Publikum interessiert, fokussiert, weil da fällt mir jetzt wieder ein Satz ein aus, das ist einer meiner Lieblingssätze, die ich je gelesen habe, aus ganz anderer Epoche, Der Idiot von Dostojewski. Da beschreibt nämlich, ich glaube, die Hauptfigur Fürst Myschkin beschreibt an einer Stelle, dass es ja eigentlich unmöglich ist, einen anderen Menschen zu 100% zu verstehen, weil Gedanken keine Worte sind. Und sobald ich versuche, meine Gedanken in Worte zu fassen, ist es nicht mehr das Gleiche wie der Gedanke. Und dann habe ich noch einen anderen Menschen, der diese Worte hört. Und das Hören ist nochmal was anderes als das Sprechen. Und bis ich die dann wieder zu meinen eigenen Gedanken übersetzt habe, ist so viel passiert, dass man eigentlich keinen Gedanken adäquat einem anderen Menschen vermitteln kann. Man kann sich nur annähern.
Genau, und das versuchen wir ja gerade, uns an diese Ballade anzunähern. Ich glaube, es ist die fünfte Strophe, da kommt zum ersten Mal ein konkretes Wort vor, das er in sich hört oder das einfach da ist. Das ist das Wort rettungslos. Das ist ja erstmal ein sehr trauriger und trostloser Begriff. In der folgenden Strophe singt er dann ein Rette mich in sich hinein. Das ist so ein bisschen das Pfeifen im Walde, hatte ich so das Gefühl. Und dann, nach diesem Erschrecken über diese Rettungslosigkeit, kommt die Erkenntnis, dass es der Tod war, der ihm da diesen leichten Schlag versetzt hat. Die zentrale Strophe für mich ist ja dann die neunte, das ist die vorvorletzte. Da kommt ein Satz, der ist in Klammern gesetzt, was sonst in diesem ganzen Gedicht nicht vorkommt. Ach, was wir sagen, lügt schon, weil es spricht. Da hätte ich jetzt gern auch mal deine dramaturgische Hilfe.
Das ist so ein bisschen eine Entkörperlichung. Die ist mir an anderer Stelle davor auch schon mal aufgefallen. Das passiert hin und wieder, aber es ist ganz dezent. Das ist auch in der fünften Strophe. Doch ganz mit meiner Stimme rief ein Wort in meinem Orkus tief. Das ist auch wieder so eine Entkörperlichung von etwas, was aber in dem lyrischen Ich, in dem Autor passiert. Und das habe ich hier, nehme ich hier irgendwie ähnlich wahr. Und es geht nicht nur um ihn, sondern was wir sagen, sondern er spricht im Endeffekt von einer Allgemeinheit. So ein bisschen, als hätte er sich von sich selbst abgespalten, als würde er sich selbst als Fremdem begegnen. So nehme ich das irgendwie wahr.
Ja, das stimmt, weil es steht ja wirklich da, er steht sich selber gegenüber. Also wie seinem Spiegelbild, und er hat auch das Bild eines Trinkers. Die stehen ja auch manchmal dann ein bisschen neben sich. Was glaubst du denn, was ist dieser Wahn? Also wir haben jetzt den Tod, der ist ja relativ klar. Was ist denn sein Wahn? Und befreit der Tod ihn von seinem Wahn?
Also ich lese das tatsächlich so, dass das, was wir hier als Tod wahrnehmen, die Befreiung von dem Wahn ist. Und der Wahn davor existiert als verfälschtes Selbstbild, als verfälschtes Weltbild vielleicht. Wenn er sagt, so ich streife alles ab und zuletzt auch irgendwie noch die Dichtkunst, ich nehme alles weg und was bleibt, ist so eine Art Kern von mir.
Und also das genau dieser, diese Genuss und Liebe, Macht und Ruhm, also genau. Diese ganzen weltlichen Dinge.
Ja, und das sind vielleicht die Dinge, die den Blick auf das Wahre vernebeln und zu einem Wahn führen.
Bittet ja um Rettung, rette mich. Ist der Tod quasi sein Erretter, sein Erlöser?
Vielleicht schon, aber wir wissen ja nicht, wovor das lyrische Ich gerettet werden wollte. Vielleicht rettet der Tod ihn ja auch für irgendetwas ganz anderem, was man nicht erwartet hat.
Er erzählt dann in der letzten Strophe, nachdem er wieder erwacht ist, also er stirbt in sein Erwachen ein, auch ein wunderschönes Bild.
Ja.
Er geht dann durch die Straßen und begegnet dort verschiedenen Menschen. Und ich hatte so den Eindruck, er nimmt sie anders wahr als früher.
Ja.
Was hat sich verändert? Was hat sich für ihn durch diesen Traum verändert?
Er spricht ja, so das letzte Wort ist ja die Alchemie, also die Eigenschaft von Stoffen und ihre Reaktion so untereinander. Und durch den Traum scheint für mich zumindest das lyrische Ich eine Erkenntnis über das Zusammenspiel von Menschen, von Individuen erhalten zu haben. Und schaut deswegen mit einem anderen Blick auf diese Dame und das Mädchen, die sich ganz natürlich, ohne drüber nachzudenken, in diesem Raum der Stadt bewegen. Und weil er aber eine Erfahrung gemacht hat, die ihm etwas über das Verhältnis all dieser Leute erzählt hat, schaut er da mit anderen Augen drauf. Und er versteht die Funktionsweise von diesem Zusammenspiel. Und die hat er davor vielleicht nicht verstanden, weil er selbst Teil davon war.
Also dann ist es vielleicht gar nicht so ein düsteres Gedicht, wie man am Anfang denkt, sondern vielleicht sogar ein positives
Schon, Gedicht. Aber ich finde es trotzdem düster. Weil er geht ja durch einen Tod, vielleicht nicht so den physischen, körperlichen Tod, aber durch eine Form von mentalen Tod. Das ist, glaube ich, eine harte Sache, die man dann irgendwie durchmacht. Und man hat auch vor allem am Ende, finde ich, den Eindruck, durch die Ballade hindurch entkörperlicht er sich von sich selbst mehrmals und am Ende hat er aber vielleicht einen Erkenntnisgewinn und er sieht bestimmte Dinge, aber er steht eigentlich außerhalb der Welt, die er betrachtet. Und das ist auch ein bisschen sad.
Liebe Agnes, ich danke dir sehr für deine Auskunft und für deine Expertise. Ich möchte zum Schluss noch ein Zitat von Werfel anbringen. Schon in den Tagen, da ich meine ersten Verse schrieb, hatte ich mir zugeschworen, immer und überall durch meine Schriften zu verherrlichen das göttliche Geheimnis und die menschliche Heiligkeit. Des Zeitalters ungeachtet, das sich mit Spott, Ingrimm und Gleichgültigkeit abkehrt von diesen letzten Werten unseres Lebens. In diesem Sinne, falls Sie noch eine Urlaubslektüre für den Strand oder auch nur den heimischen Balkon suchen, Der Gerichtstag in 5 Büchern von Franz Werfel ist ein durchaus zu empfehlender Lesestoff. Sie können aber auch gerne in der Sommerpause durch das Balladenarchiv von Danner Tanzt wandeln mit seinen inzwischen schon 42 Folgen und sich von deren Alchemie verzaubern lassen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den 3 Hörerinnen, die in dieser Spielzeit die Balladenwunschmöglichkeit genutzt haben, für ihre gewünschten Balladen bedanken und bei allen Kollegen, die hier zu Gast waren und sich zu mir ins Tonstudio getraut haben. Zuletzt bitte ich noch, die ungewohnt durchwachsene Tonqualität zu entschuldigen. Corona-bedingt mussten wir wegen akuten Personalmangels in der Tonabteilung auf ein mobiles Aufnahmegerät zurückgreifen. Wir hören uns dann hoffentlich mit dem gewohnten Sound ab 3. Oktober mit neuen Folgen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Olaf Danner. Wow.